Alles, was da steht, würde ich unterschreiben. Sport lebt von Ehrenamt. Wir unterstützen die Investitionen im Sportstättenbau, insbesondere Schwimmbäder. Wir schaffen bessere Rahmenbedingungen für den Spitzensport. Wir unterstützen die Special Olympics 23, die Fußball-Europameisterschaft der Männer 24. Alles wunderbar.
Und dann war auf der Jahreshauptversammlung richtig Theater. Es gab laute Buhrufe. Für den FC Bayern mit Sicherheit kein guter Tag.
Eine Marke ist dann besonders stark, wenn sie nicht nur das widerspiegelt, was sie herstellt oder was sie anbietet.
Authentisch, fannah, familiär, hart aber fair, respektvoll, nonstop Action. Die Marke ist viel größer als nur dieses eine Puzzleteil.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sportbusiness Kompakt. Ich bin Lennart und gegenüber von mir sitzt wie in jeder Woche mein treuer Gesprächspartner Professor Dr. Gerhard Nowak. Und ich freue mich, dass wir direkt loslegen mit dem Blick auf die vergangene Sport-Business-Woche.
Unser Blick auf die Sport-Business-Woche.
Hallo auch von meiner Seite. Ich denke, das, was wesentlich in der letzten Woche sogar zukunftsweisend gewesen sein dürfte, das ist der Koalitionsvertrag der wahrscheinlich kommenden Regierung, die man auch die Ampel nennt. Denn unter dem Titel Mehr Fortschritt wagen hat man 177 Seiten Vertrag zusammengezimmert. Und auch der Sport kommt dort explizit vor. Kapitel Römisch 6, innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz, Sport. Da kommt der Sport explizit vor. Allerdings auf Seite 113 nur mit 27 Zeilen. Wenn wir das aber uns einmal anschauen, da würde ich sagen, das ist schon Weihnachten im November. Denn alles, was da steht, würde ich und du wahrscheinlich auch, Lennart, unterschreiben. Sport lebt von Ehrenamt. Klar. Wir unterstützen die Investitionen im Sportstättenbau, haben wir darüber gesprochen, insbesondere Schwimmbäder, gerne. Wir schaffen bessere Rahmenbedingungen für den Spitzensport, why not? Steigerung von Effizienz und der Abbau von Bürokratie bei Potters, yes. Wir unterstützen die Special Olympics 23, die Fußball-Europameisterschaft der Männer 24, alles wunderbar. Hinzu kommt auch noch der Kampf gegen physische, psychische, sexualisierte Gewalt im Sport, safer Sport. Dopingprävention, also eigentlich jedes Wort, was wir irgendwo im Breitensport, im Behindertensport, im Leistungssport uns wünschen würden, kommt in diesem Koalitionsvertrag positiv formuliert vor. Und was ich auch ganz interessant finde, auf Seite 123 steht explizit, Zitat, wir machen E-Sport gemeinnützig. Also da haben wohl offensichtlich Lobbyisten ganze Arbeit geleistet. Und insgesamt glaube ich, dass die im Deutschen Olympischen Sportbund registrierten 27 Millionen Mitglieder in den 90.000 Sportvereinen wirklich zufrieden sein können.
Das hört sich ja alles mega vielversprechend an, ne? Und alleine die Tatsache, dass, also ich meine, 27 Zeilen auf 177 Seiten hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber dass der Sport explizit erwähnt wird in so einem Koalitionsvertrag, zeigt auch wieder dieses enge Zusammenspiel zwischen Sport und Politik, wie wichtig das auch ist, dass der Sport von der Politik gefördert wird, dass sich da was vorgenommen wird. Bleibt jetzt halt nur die Frage, wie das alles dann auch letztendlich umgesetzt wird.
Vor allem finanziert wird, denn dazu gibt es keinen einzigen Satz.
Ja gut, guck, da sind wieder, das ist wieder das erste Hindernis, aber ja, ich bleib gespannt und bin gespannt, weil ich finde es auf jeden Fall schon mal super, dass der Sport so erwähnt wird. Auch das Thema mit dem E-Sport, was du erwähnt hast, finde ich super spannend. Also ich bin gespannt, was da genau passieren wird. Von mir ein Thema, was in der letzten Woche ja mit Sicherheit zumindest die ganze Fußballwelt mitbekommen hat. Und zwar war das die Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Das hatten wir schon mal angerissen, dass da dieses Thema mit dem Sponsoring von Qatar Airways oder diese Zusammenarbeit, die ja noch bis 2023 läuft und verlängert werden soll, dass das bei den Bayern-Fans nicht gut angekommen ist. Und jetzt gab es auf der Jahreshauptversammlung, was zu erwarten war, ein Mitglied, nämlich Michael Ott, der hat einen spontanen Antrag gestellt, ja, die Partnerschaft zu beenden. Und da sind die Bayern-Verantwortlichen, ja, wie man es erwarten konnte, nicht drauf eingegangen, weil das einfach so ein super wichtiges Geschäft für Bayern ist. Und dann war auf der Jahreshauptversammlung richtig Theater. Es gab laute Buhrufe, es gab Fans, die anscheinend auch organisiert dahin gefahren sind, um extra gegen diese Aktivitäten zu wittern. Und Uli Hoeneß hat nach der Veranstaltung gesagt, das war die schlimmste Veranstaltung, die ich bei Bayern je erlebt habe. Und der ist schon sehr lange dabei, also das heißt schon was. Man konnte damit rechnen, dass es ungemütlich wird, aber dass das dann doch wohl so eskaliert, finde ich extrem spannend und auch ja doch ein bisschen unerwartet, dass es so eskaliert. Aber das zeigt auch wieder, wie wichtig dieses Zusammenspiel zwischen Verein und Fans ist oder Mitgliedern. Weil wenn du den Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung letztendlich sagst, okay, die Jahreshauptversammlung findet statt, damit ihr eure Meinung preisgeben könnt, aber wenn ihr die dann preisgibt, interessiert sie uns quasi nicht. Kritisch und für den Bayern, FC Bayern mit Sicherheit kein guter Tag.
Genau, denn das Selbst- und das Fremdbild des Vereins, des Gesamtvereins, immerhin der größte Sportverein Deutschlands mit ungefähr 290.000 Mitgliedern, ist auf jeden Fall gespalten. Das heißt, der Vorstand und das Präsidium hat sich ja sozusagen gut gefühlt und war ganz überrascht und konnte teilweise gar nicht verstehen, wie viel Gegenwind ihm dort in dem Audidom entgegengebracht worden ist. Und auf der anderen Seite haben die Fans, die Mitglieder nicht verstanden, warum das Präsidium sie nicht versteht. Und da erkennt man einfach mal, was ist Verein, was ist Marke, dass der Antrag, den du erwähnt hast, einen Tag vorher beim Landgericht München einkassiert worden ist, ist die juristische Sache, weil der Verein nicht zuständig ist für den Vertrag. Von daher hatte der überhaupt gar keine Chance auf Erfolg durchzukommen. Aber hier ist wirklich etwas in Schieflage geraten, wo man versuchen möchte mit der Marke FC Bayern München. Mir ist ein Mir. War das wirklich Mir? Mir? Wer ist denn Mir? Also was ist das Wir jetzt übersetzt ins Hochdeutsche? Da scheint es ein Wir in der Form nicht zu geben. Und das ist übrigens anders, und das würde ich gerne auch ins Gespräch bringen, beim Handball. Denn da gibt es das Wir, ihr, alle. Das ist sozusagen der Slogan des Deutschen Handballbundes und des Handballsports, den ich ja mit Studierenden am 7. November hier in Düsseldorf beim Tag des Handballs erlebt habe. Und da glaube ich, dass etwas gilt, was möglicherweise so nach der Handball-WM gewesen war. Wir sind die Handwort auf Fußball. Nämlich die Überlegung, wie können wir die Marke besser platzieren.
Super spannend. Du sprichst die ganze Zeit schon von der Marke, diesem Selbstbild, Fremdbild, wie die Marke zusammenspielen muss. Deswegen gehe ich direkt über zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Genau, und beim Thema der Woche geht es in dieser Folge um das Markenmanagement, um das strategische Markenmanagement. Und da finde ich einen wissenschaftlichen Ansatz ganz interessant, den du gerade schon
gesagt
hast.
Lass uns so kurz noch sagen, wie wir darauf kommen. Denn wir haben ja sehr viel Fans und Community.
Das macht Sinn, ja.
Und die liebe Lara hat uns mitgeteilt, dass auch ihr Bruder unseren Podcast verfolgt, aber doch ein bisschen bemängelt, dass wir immer nur Fußball, Fußball, Fußball machen. Stimmt aber nicht ganz so richtig, glaube ich. Aber egal. Diese Folge ist jetzt auch für den Bruder von Lara, indem wir uns jetzt mal mit Handball beschäftigen. Wir hätten ja auch Bayern München auseinandernehmen können, was das Markenmanagement anbetrifft.
Stimmt, deswegen haben wir gedacht, wir machen das Markenmanagement einfach mal am Beispiel des Deutschen Handballbundes. Bevor wir aber explizit auf dieses Beispiel eingehen, vielleicht einmal allgemein. Was versteht man überhaupt unter Markenmanagement und wie bedeutend ist das für ein Sportunternehmen?
Genau, also Markenmanagement ist ja etwas, was nicht speziell nur für Sport gilt, sondern eigentlich für alle Produkte und Dienstleistungen, die eben angeboten werden. Und da ist die Marke sozusagen die Identität, das Selbstbild und das Image ist das, was eben bei den Zielgruppen oder bei der Zielgruppe ankommt. Und da muss man überlegen, im Sinne des Managements, was ist sozusagen, was rausgeht vor der Identität, was ist Identität und inwieweit wird dieses erlebt von der Zielgruppe. Deshalb ist Markenmanagement grundsätzlich für jedes Unternehmen, jede Organisation, auch IST-Hochschule von großer Bedeutung. Es ist eben nur notwendig, sich klar zu machen, was ist man als Marke. Für den Konsumenten selber ist eine Marke immer eine Orientierungshilfe, eine Entscheidungshilfe. Also wenn du in ein Geschäft gehst und sagst, was will ich mir kaufen, dann sagst du, ach, die Marke kenne ich, weil sie hat einen Namen, hat eine bestimmte Farbe, Magenta oder so. Und dann kann ich sagen, aha, gleichbleibende Qualität. Und das ist der Punkt, wir wollen eben hier auch ein Dienstleistungsversprechen als Marke ausgeben und das kann ich als Konsument dann sehr schnell für mich verinnerlichen.
Und wenn du gerade sagst, ich glaube, eine ganz große Rolle spielt dieser Wiedererkennungswert, ne? Dass du weißt, das ist die Marke, das sind die Farben, das ist das Logo, das spielt damit ein. Und wenn wir jetzt mal zu dem Beispiel des Deutschen Handballbundes gehen, die haben sich die Markenpolitik, eine Markenpolitik jetzt erarbeitet und zwar haben sie gesagt, das baut auch so ein bisschen auf den allgemeinen Werten des Handballs auf. Die sollen sein oder sind authentisch, fannah, familiär, hart aber fair, respektvoll, nonstop Action. Also wenn ich jetzt an den Handballsport denke, würde ich das, glaube ich, alles sofort unterschreiben. Und zwar versucht unter anderem zum Beispiel die Markenarbeit vom Deutschen Handballbund mit Bildern zu arbeiten, das heißt Fotos in die Präsentation, in irgendwelchen Broschüren, je nachdem, wo die Marke Handball oder Deutscher Handballbund halt auftritt, versucht Bilder zu verwenden, die genau diese Werte widerspiegeln. Das heißt, die Bilder sollen auf Augenhöhe sein, was zum Beispiel das ja das Beispiel oder das den Wert respektvoll widerspiegelt. Die Bilder sollen nah dran sein, was die Fannähe vielleicht widerspiegelt. Die sollen echt sein, was authentisch und familiär widerspiegelt oder auch spontan diese Nonstop-Action. Das heißt, die Bilder, die vom Deutschen Handballbund verwendet werden, sollen gleichzeitig direkt die Werte des Handballs widerspiegeln.
Und das Thema Marke heißt ja auch, sich über Dinge selbst bewusst zu werden, selbstbewusst zu sein. Und der Deutsche Handballbund ist nun mal der größte Verband der Welt, die stärkste Liga der Welt. Das muss man auch sagen dürfen. Immerhin haben wir 760.000 Mitglieder im Deutschen Handballbund organisiert, 22.000 Teams und 4.300 Vereine. Das ist ja nun mal schon mal ein Fund, mit dem man arbeiten kann. Und Thomas Zimmermann, Vorstand Marketing beim Deutschen Handballbund, ist bei uns ja im Master auch für Markenmanagement der Fachdozent. Der hat ganz klar gesagt, man muss auch insofern mal ein bisschen Selbstbewusstsein zeigen und dementsprechend überlegen, was macht denn sozusagen unsere Marke aus? Da hast du die Attribute genannt. Das würde man jetzt mit dem Steuerrat nach Esch beispielsweise abarbeiten können. Man kann aber auch das Thema identitätsorientierte Markenführung nach Burmann heranziehen. Da ist die Frage, was sind denn die Markenpersönlichkeiten? Und da ist es, wie ich finde, ganz interessant, deutlich zu machen, dass der deutsche Handball mit Namen wie Joachim Deckham, mit Andreas Thiel, dem Hexer im Tor, Heiner Brandt, Stefan Kretschmer und, ganz viele Menschen hat, die aufgrund ihrer menschlichen Eigenschaften einen Transfer schaffen für die Zielgruppe, die Handball gucken. So ist Handball. So wie Andreas Thiel, so wie Stefan Kretschmer. Und dann kann man sich identifizieren.
Vor allem das macht es für die Fans oder die Zuschauer oder die Leute, die sich generell für Handball und den Deutschen Handballbund interessieren, macht es ja auch irgendwie greifbarer, weil du hast Persönlichkeiten, mit denen du sowieso schon irgendwas verbindest und wenn du genau dann mitbekommst, okay, diese Leute stehen für die Werte, die wir vermitteln wollen, dann baust du automatisch direkt eine Nähe auf. Und deswegen finde ich auch das erarbeitete Markenleitbild vom Deutschen Handballbund so gut. Die sagen, unser Markenkern ist, wir machen stark. Unsere Werte sind auch auf denen des Handballs aufgebaut. Wir sind nahbar, bewegend, respektvoll und zukunftsweisend. Und die Vision, die wir haben, wir sind die stärkste Handballnation der Welt. Das heißt, es ist auch ein Ziel, was man vor Augen hat, warum man dieses Markenleitbild, diese Marke versucht, aufzubauen.
Angesprochen, also wirklich den Herzschlag, die Herzkammer von einer Marke. Und da hast du richtigerweise gesagt, die heißt, wir machen stark. Das heißt nicht, wir machen Handball, wir sind Handball. Das ist machbar, aber zu wenig. Wenn du es also schaffst, ein Metathema aufzumachen, dann sind auch Eltern bereit, ihre Kinder, Mädchen und Jungen, dem Handballsport zuzuführen, weil dort werden sie stark gemacht für ihr Leben. Die erleben zwar Handball, aber noch mehr für ihre Persönlichkeit und dann bist du ganz weit vorne.
Ich finde auch diese Aussage, wir machen stark, finde ich auch super spannend, weil das halt auch ein bisschen zum Nachdenken anregt. Was ist mit wir machen stark gemeint so? Oder wenn wir sagen einfach, wir machen Handball, okay, ja, okay, da war jetzt jemand nicht so kreativ, aber dieses wir machen stark, das passt ja auch irgendwie zu den Werten, die man vermitteln will und finde ich einen super Slogan bzw. Markenkern. Und was wir gerade auch schon einmal erwähnt hatten, war dieser Wiedererkennungswert. Und das fand ich super interessant. Ich habe mir mal angeguckt, das deutsche Handball-Logo, das wurde ja angepasst, oder das deutsche Handball-Bund-Logo, Entschuldigung, wurde ja angepasst. Und zwar diese Farbkodierung, die da unter dem DHB drunter steht, die nimmt jetzt den Ball als zentrales Element auf. Das heißt, du hast nicht mehr so einen Übergang von Schwarz zu Gold, sondern du hast drei einzelne kleine Bälle, die da drunter stehen, in Rot, Schwarz, Rot und Gold. So, also das heißt, wir verbinden auch wieder die Deutschlandfahnen mit rein. Und wenn man ausgehend von dieser Dachmarke DHB alle Produkte und Submarken des Deutschen Handballbundes mal in die Markenarchitektur anguckt, dann sieht man, diese drei Bälle, die kommen überall wieder. Und wenn man sich das einmal als ein Schaubild anguckt, dann war das früher so, die Logos von den ganzen Submarken und so oder von den Produkten, die hatten irgendwie nicht so richtig miteinander zu tun. Und jetzt siehst du immer diese drei Bälle und auch dieselbe Schrift und du weißt direkt, okay, das muss irgendwie miteinander einspielen. Und das ist diese Wiedererkennung, unabhängig nur vom Deutschen Handballbund-Logo, sondern auch in die ganzen Submarken hinein. Das heißt, die Marke ist viel größer als nur dieses eine Puzzleteil.
Genau. Und das zahlt wieder auf das Thema ein, nicht nur sportlich erfolgreich sein. Ne? Als 2019 nicht Deutschland und Dänemark die Weltmeisterschaft ausgetragen hatten, hatten wir ja in Anführungsstrichen nur Platz 4 gemacht. Aber was man interessanterweise feststellen kann, ist, die Einschaltquote der deutschen Spiele lag bei 8,2 Millionen im Durchschnitt. 8,2 Millionen. Das zeigt einfach, das Interesse ist da. 46% weibliche TV-Zuschauer, also es ist kein reiner Männersport, wenn es das überhaupt so in der Form gibt. Mit anderen Worten, es erreicht beide Geschlechter vor dem Fernseher in den Stadien. Und damit hat einfach das Thema Handball auch Potenzial. In einem Jahr des Jahrzehnts. Wir hatten den Auftakt gehabt mit dem Tag des Handballs, aber wir haben natürlich es auch geschafft mit der Handball-Weltmeisterschaft für die Männer und für die Frauen und die U21. Das heißt, in den 20er Jahren dieses Jahrzehnts eben wird jetzt Handball immer wieder penetriert und immer wieder auf höchstem Niveau, Europameisterschaften, Weltmeisterschaftsniveau, dem Publikum nahegebracht. Von daher glaube ich, dass die Mitgliedszahlen noch weiter steigen dürften.
Vor allem, wenn man sich die Mitgliedszahl anguckt, wir haben ja 760.000 Mitglieder, das haben wir schon erwähnt. Und anscheinend, oder es ist so, dass wir 25 Millionen Handballinteressierte in Deutschland haben, die sich klar unterschiedlich dafür interessieren, einige sehr stark, manche weniger stark, aber sie interessieren sich für. Und wenn du jetzt diese Marke stärker machst und aufbaust und einen richtigen Plan hast, wie du jetzt zum Beispiel mit dem Tag des Handballs gestartet bist, dann kann sich da langfristig richtig was entwickeln und ich glaube auch, dass da ein großes, großes Potenzial im Handball in Deutschland liegt.
Ja, und wenn man mal neben dem Tag des Handballs sich noch zwei weitere Kampagnen vor Augen führt, dann hat man den AOK Grundschulaktionstag, ne? Das heißt, man kommt in die Schule rein. Normalerweise ist es ja so nicht möglich mit Vereinssport und Schulsport. Und AOK, egal welches Unternehmen möchte, soll der auch nicht in die Schule rein. Aber durch das man hier so eine Art Grundschulaktionstag macht, das finde ich schon prima. Und dann gibt es die generelle Nachwuchskampagne des Deutschen Handballbundes und der Handballliga. Und da finde ich diese Aussage der Bildmarken, ne? Hier stimmt jeder Pass, da sieht man zwei Kinder, eines ist eben schwarz, das andere ist eben weiß, sage ich mal, aber hier stimmt jeder Pass. Oder man sieht einen jungen Handballtorhüter und sagt, richtig was auf dem Kasten haben. Und das ist die Sprache, mit der man also die junge Zielgruppe erreicht. Und deshalb glaube ich, haben wir mit dem Beispiel des Handballs eine Marke hervorragend modellhaft vorgestellt.
Absolut, vor allem, weil man kann das ja auf jede Sportart beziehen und beim Handball hat man jetzt gesehen, wie sinnvoll und strategisch clever diese Markenarbeit aufgebaut wurde oder diese Marke aufgebaut wird, indem du halt immer wieder in allen Slogans, die du hast, in allem, was du machst, Bezug zum Handball hast. Wenn du in einer anderen Sportart, wie zum Beispiel Golf oder so bist, dann musst du halt irgendwelche anderen Begriffe, die halt dahin passen. Das heißt, du musst immer individuell auf deine Sportart, auf dein Unternehmen oder dein Sportunternehmen, dein Sportverein gehen, wie zum Beispiel, wenn jetzt ein Handballverein, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber der halt aus Bayern kommt, der sollte halt auch regionalen Bezug zum Bundesland Bayern aufnehmen. Anders jemand, der ein Handballverein, der aus Hamburg kommt, der sollte eher Bezug zur Region Hamburg aufbauen. Das heißt, du solltest auch immer sehen, dass du alles, was du in deiner Markenarbeit quasi machst, auf dich individuell zuschneidest, damit du halt umso wiedererkennender wirst für die anderen. Ich würde sagen, wir gehen wieder zu den klassischen drei Fragen zum Ende.
Drei Fragen an Gerhard.
Genau, die stelle ich jetzt mal ein bisschen allgemeiner, nicht nur auf den Handball bezogen, und zwar generell zur Markenarbeit. Und zwar, hat ein Markenauftritt tatsächlich so einen starken Einfluss auf den Erfolg eines Verbandes, Vereins, Sportunternehmen, was auch immer?
Ich bin da fest von überzeugt, denn das Wichtigste ist die Wahrnehmung von etwas. Und wenn du nicht wahrgenommen wirst, wenn du keine Bekanntheit hast, dann wirst du auch nicht in die Entscheidungsprozesse von Konsumenten einbezogen. Und wenn Kinder oder Jugendliche die freie Entscheidung wählen, was mache ich in meiner Freizeit, und sie hören nichts vom Handball oder sie hören nichts vom E-Sport, dann würden sie den nicht ausüben. Andersrum, wenn also diese Marken auf sich aufmerksam machen, von ihrer Identität so viel preisgeben, dass es die Zielgruppe interessiert, dann kommen auch die Zielgruppen zu der Marke.
Wir hatten gerade schon mal den sportlichen oder die Abhängigkeit vom sportlichen Erfolg angesprochen. Glaubst du, dass es möglich ist, das Image eines Vereins durch gezielte Markenarbeit wirklich zu verbessern oder zu verändern, oder steht und fällt wirklich alles mit dem sportlichen Erfolg?
Also im Sport gilt ja nach dem Systemtheoretiker Niklas Luhmann alles nach dem binären Code Sieg oder Niederlage grundsätzlich. Aber nimm mal St. Pauli. Also wenn ich richtig informiert bin, haben die noch nie was gewonnen. Also Pokal, Meisterschaft, international wüsste jetzt aus dem Stand nichts. Und trotzdem ist das ein total populärer Club, weil der einfach eine Identität hat, die bei der Zielgruppe ein super Bild abgibt, also Image abgibt. Und damit können die in der Liga oder in welcher sie auch immer spielen, sehr erfolgreich sein, ohne dass sie sportlich eben eine bestimmte Erwartungshaltung erfüllen müssen, wie beispielsweise bei Bayern München.
Ich fürchte, damit hast du auch die letzte Frage schon vorausgenommen. Was ist nämlich für dich die stärkste Sportmarke, die du kennst?
Also ich würde sagen Nike. Weil ich finde diesen Haken, ich bin ja noch groß geworden in der Zeit, wo die das geändert haben. Erst waren es diese vier Buchstaben der griechischen Göttin Nike und dann Nike und so. Und dann kam dieser Haken und dann Just Do It. Und das ist etwas, wo ich im Sport so eine Initialzündung, Just Do It, zack, Haken dran. Das finde ich prima. Du brauchst keine Wörter, du brauchst keine Sprache, du siehst ein Symbol. Zack. Und von daher würde ich sagen, für mich persönlich ist Nike die stärkste Sportmarke.
Stimmt, kann ich zustimmen. Ich habe gedacht, du kommst jetzt auch mit St. Pauli als erste Sportmarke. Ja gut, dann haben wir es auch schon wieder für heute geschafft. Wir hoffen, ihr habt euch sehr gut unterhalten gefühlt. Auch das mit dem Deutschen Handballbund finde ich ein super spannendes Thema. Wir machen es mal anders als sonst. Wir gucken nämlich etwas voraus die nächsten ein, zwei Wochen. Und zwar haben wir gedacht, zum Ende des Jahres, weil es ja Richtung Weihnachten schon geht, haben wir gedacht, wir machen mal ein, zwei Rückblicke. Und zwar soll es einmal um Persönlichkeiten gehen und einmal auch um Themen oder Events, die so passiert sind im vergangenen Jahr. Wir hoffen, da habt ihr auch Spaß dran und schaltet nächste Woche wieder ein. Wieder der Hinweis an uns, gebt uns gerne irgendwelches Feedback an sport@ist.de. Wir haben ja heute gezeigt, wir versuchen auch wirklich euer Feedback dann zu berücksichtigen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt heute Spaß gehabt. Wir hören uns in der nächsten Woche und sagen bis dann.
Macht's gut.
Ciao.